Wir wollen lesen heute Abend Johannes Evangelium Kapitel 19. Ab Vers 25. Ein Thema, das mit Leben in der Gemeinde zu tun hat. Ich würde vielleicht nicht in einem Buch über die Gemeinde selbst ein solches Kapitel schreiben, aber doch etwas so Wesentliches über die Gemeinde, der Blick am Fuß des Kreuzes. Der Anblick am Fuß des Kreuzes. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter, und die Schwester seiner Mutter Maria, des Kleophas Weib, und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Junge sie zu sich. Oder wie wir in der Fußnote lesen, in das Seinige. Diese heilige Verantwortung des ältesten Sohnes, einer Witwe, wie wird der Herr Jesus einen dafür gewinnen, seine älter gewordene Mutter zu versorgen? Er hatte wohl, wie wir sehen in anderen Berichten, Brüder und Schwestern. Aber für ihn war das Blut nicht so, die Blutverwandtschaft nicht so wesentlicher als die Geistlichen. Seine Mutter, seine Brüder, seine Schwester sind diejenigen, die tun, was er sagt, was das Wort Gottes sagt. Wie wird er einen finden, der bereit ist, unter Umständen jahrzehntelang eine älter gewordene Frau zu versorgen? In einer Gesellschaft, wo die Wohlfahrtseinrichtungen des Judentums, von denen man liest im Alten Testament, wegen der bekannten Habsucht der Juden zusammengebrochen waren. In einer Gesellschaft oder in einer Situation, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du, ob du deine Schwiegermutter bei dir hast daheim. Ich habe ein kleines Gerät daheim. Ich benutze die Klammer rauszubringen aus, weißt du, wenn Papier zusammengeheftet ist, weißt du, kennst du dieses Gerät? Wie heißt das hier in Deutschland? Bei uns heißt das die Schwiegermutter. Die ganz scharfe Zähne und reicht unter den Klammern und zieht sie raus, gell? Die Schwiegermutter. Kennt ihr das Gerät? Weiß nicht, wo das herkam. Der Begriff. Szene war aus wie die Reißzähne eines Tigers. Aber eine älter gewordene Frau, die in der Gesellschaft nicht arbeiten konnte, Brot nicht erwerben konnte, zu alt war zu heiraten, unter Umständen 52 Jahre alt, das kommt uns nicht so alt vor, aber eben deswegen, das kann heißen 20 Jahre lang, diese Frau muss man finanziell unterstützen und unter Umständen einmal pflegen. Wie wird Jesus jemanden finden, bereit, diese undankbare Arbeit zu übernehmen? Der Text sagt: Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte, sagte zu ihr: Weib, siehe deinen Sohn. Und zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Wie wird er jemanden finden, um diese heilige Verantwortung zu übernehmen? Er wendet sich an den, den er liebte. Ein Mensch gedrängt sozusagen zur Verantwortung durch die Liebe Christi. Er nahm sie zu sich, wie seine eigene Mutter. Und sie betrachtete ihn wie ihr eigener Sohn, wie ihren eigenen Sohn. Getrieben, sozusagen, von der Liebe Christi. Wie geht das vor sich? 2. Korintherbrief, Kapitel 5. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Eine der bekanntesten Stellen im Neuen Testament, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist, und somit sind alle gestorben. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleische. Denn wenn wir aber auch Christum nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Wie geht das vor sich? Die Liebe Christi drängt Menschen dazu, andere Menschen, nicht Blutverwandte, andere Menschen, die sie vorher gar nicht gekannt haben, andere Menschen, wie ihr eigenes Fleisch und Blut anzunehmen, zu sich zu nehmen. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Das Wort heißt unter Druck setzen. Der große griechisch Gelehrte im englischen Sprachraum, Vincent, hat das Wort so umschrieben, wie auf einen Gegenstand von allen Himmelsrichtungen zu drängen, unter Druck zu setzen, von allen Richtungen, und zu zwingen in eine Richtung, nur eine Alternative zu lassen. Wo man gedrängt ist, mit keinen anderen Alternativen als in der Richtung, wo es keinen Druck auf einen gibt. Er sagte etwas so, wie man durch eine Volksmenge, durch eine mit Mauerwerk enge Straße gedrängt wird. Das habe ich einmal erlebt bei einem Footballspiel in Amerika oder auch bei einem Baseballspiel. Die ganze Volksmenge hat sich bewegt in Richtung von dem Tor, um das Stadion zu verlassen. Ich hatte wirklich den Eindruck, wenn ich meine Füße jetzt erhebe, dann werde ich von dieser Volksmenge einfach mitgenommen, von der Menschenmasse. Das ist dieses griechische Wort. Die Liebe des Christus drängt uns und zwingt uns zu einem Urteil, übt Druck aus von allen Richtungen und lässt nur eine Richtung offen, nur eine Alternative, und sie ist der Urteil, dass einer für alle gestorben ist, und somit sind alle gestorben. Und so stehen wir alle hier. Nicht nur die treue Frauen aus Galiläa, die Jesus nachgefolgt sind von Anfang an und ihm dienten mit ihrer Habe, die dabei waren auf der ganzen Reise, während der ganzen Kampagne, und die undankbare Aufgaben übernommen hatten. Niemand hat Kleophas Weib angeredet, Herr Apostel. Ich habe einmal gehört, dass die Apostel Frauen hatten. Das sind vermutlich die Epistel. Aber nein, kein Titel und keine große Dankbarkeit haben sie entgegengenommen. Aber nicht alleine sie und der eine junge Johannes, sondern auch wir stehen jetzt im Schatten dieses Kreuzes. Denn einer ist für alle gestorben. Ausdruck der Liebe Gottes in Christus. Gott in Christus. Die Welt mit sich versöhnen. Ihre Übertretungen ihnen nicht zurechnen. Gott gekreuzigt. Gott zwischen Himmel und Erde nackt, geheftet auf einem Kreuz. Und Paulus sagt, dieser Gedanke der Liebe Gottes in Christus, dieser Gedanke treibt mich zu einem neuen Urteil im Leben, zu einer neuen Lebensweise. Dieser eine ist für alle gestorben. Und das hat Folgen für mich in meinem Leben. Kein Eigenleben mehr. Wir benutzen manchmal in den Versammlungen diesen wunderbaren Begriff: Wie lange bist du Eigentum des Herrn? Man sagt es in anderen Kreisen ein bisschen nicht so, wie vielleicht so. So dichterisch. Wann hast du dich bekehrt? Das ist auch ein wunderbarer Begriff, aber das gefällt mir besonders. Seit wann bist du Eigentum des Herrn? Ist das nicht ein wunderbarer Begriff? Einer ist für alle gestorben. Und somit sind sie alle gestorben und sie leben nicht mehr sich selbst. Eigentum des Herrn. Wenn ich lebe für mich selbst, wenn ich lebe und rede, wie mir der Schnabel wächst, dann bin ich ein Räuber, bin ich ein Dieb. Das ist ein Diebstahl von dem Eigentum des Herrn. Ich gehöre mir nicht mehr. Ich habe nicht mehr das Recht, mein Leben zu gestalten, wie ich es halt will. Denn einer ist für alle gestorben und warf seinen Schatten, den Schatten des Kreuzes, auf alle Menschen. Wir sind mit einem Preis erkauft. Er ist für alle gestorben. Wisst ihr, das ist irgendwie die Grundlage der Versammlung Gottes. Sie ist nicht ein Club von Individualisten. Sie ist eine Herde, deren Einheit besteht in der Nachfolge von einem Hirten. Wir kommen in die Gemeinde hinein und wir bringen mit unsere alten Gewohnheiten, unsere alten Lebensanschauungen, unsere Gedanken über Sexualität und Drogen und Alkohol unter Umständen und langsam im Laufe der Zeit häufig die ärgeren Dinge schon vor der Bekehrung hat Gott bei uns zu korrigieren begonnen. Aber häufig, jahrelang bleiben wir Egoisten, jahrelang bleiben wir behaftet mit den Grabkleidern des Individualismus. Wir lassen uns nichts sagen. Wir lesen in solchen Versen, wenn der Herr frei macht, der ist ganz frei. Das heißt, ich mache jetzt erst recht, was ich will. Nein, liebe Geschwister, die Liebe des Christus treibt uns zu einem anderen Urteil. Der Schatten des Kreuzes ist auf allen gefallen. Und wir haben kein Eigenleben mehr. Wir leben für den, der uns so geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Und wenn er für alle gestorben ist, ist er dann nicht nur für mich, sondern auch für dich gestorben. Deswegen lesen wir in Vers 16, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleische. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wie urteilen wir über Menschen? Wie reden wir? Wie denken wir über Menschen? Die Bibel sagt, der Mensch schaut auf das Äußere und Gott auf das Herz. Vielleicht sollten wir das nicht vergessen, den ersten Teil des Verses. Der Mensch schaut doch auf das Äußere. Wenn du gehst und du vertrittst Jesus Christus in deiner Arbeitsstelle, auf deiner Universität, in deinem Freundeskreis, vielleicht solltest du ein bisschen abgeben, wie du dich anziehst und was für einen Mundgeruch du hast. Eben deswegen, weil noch nicht gerettete Menschen und auch viele Christen schauen auf das Äußere. Aber wir schauen auf das Äußere. War mit einem Freund unterwegs in der DDR. Eine Frau ist vorbeigegangen. Sie war, sagen wir so, es gab viel von ihr zu lieben. Kann man das so sagen? Er sagte, naja, Fred, stell dir vor, so viel Fleisch und keinen Kartoffel. So denken wir über Menschen. Oder über einen nicht gerade intelligenten Bruder hat man einmal gesagt, ja, das Licht brennt zwar, aber ich glaube, niemand ist daheim. Wie reden wir schon übereinander? Teuer erkaufte Menschen. Von Gott geliebte Menschen. Wir sagen ja, sie ist besonders intelligent. Wow, man kann wirklich gute Gespräche mit ihr führen. Der ist ziemlich doof. Sie ist so eine Persönlichkeit. Einen Abend mit ihr zu verbringen, das ist wirklich toll. Und naja, er ist so langweilig und er hört nie auf zu reden. Und man charakterisiert Menschen nach gewissen Eigenschaften, nach gewissen fleischlichen Anhaltspunkten und es trübt Beziehungen mit Menschen, selbst wenn man nichts sagt. Teuer erkaufte Menschen. Und es kommt mir vor, Gott tut uns immer einen Bruder oder eine Schwester zur Seite, um uns hier ein bisschen zu prüfen. Ich habe eine gehabt in der Gemeinde in Salzburg, jetzt hat die Gemeinde sich geteilt und er ist gegangen. Und es hat lange gedauert, ich meine, bis ich ihn schätzen konnte. Seine Meinung ist ihm immer so wichtig, seine Meinung ist aber nicht immer schriftgemäß. Er ist immer bereit, dir seine Meinung zu sagen, er redet so kompliziert, er ist so aufdringlich. Ohne sich zu entschuldigen, bricht er in Diskussionen ein, weißt du, in Gespräche ein. Er sagt nicht einmal entschuldige, aber er kommt einfach und er ist halt da. Es hat lange gedauert. Ich konnte das einfach nicht leiden. Aber der Herr hat mir geholfen, auch diesen Bruder zu lieben. Und dann ist er von der Gemeinde gegangen und jetzt ist ein anderer gekommen. Und der ist der erste Bruder zum Quadrat, du. Wahnsinn. Ich bin noch nicht so weit, gell? Nach einem unheimlich eindringlichen Predigt von mir, der letzte Abend von einer evangelistischen Reihe, wo ich Leute wirklich ein Plädoyer machte über Bekehrung, nehme ich Platz, du hättest ein Stecknadel hören können, auf dem Teppichboden fallen. Es war so ruhig. Steht er auf, ohne zu fragen, und fängt an zu quaseln für 20 Minuten über irgendwas. Ich habe ihn gefasst, tatsächlich, und gesagt, ich muss mit dir, ich habe ihn gezogen in die Küche und gesagt, das wirst du nie wieder tun. Bei meinem Vortrag. Warum ist er in der Gemeinde? Auf dass ich mich aufregen kann, auf dass ich irgendwie, ja, das vielleicht unter anderem, aber warum ist er in der Gemeinde? Ich habe öfters gedacht, es gab alle möglichen Arten von Tieren an der Arche. Aber es gibt einen tieferen Grund. Wisst ihr, wenn wir Gemeinde gestalten würden nach unseren Gedanken, würden wir wahrscheinlich besonders die Leute, die uns sympathisch sind, die Gemeinde als solchen bilden. Aber so tut es Gott nicht. Sein Grundsatz ist Liebe. Sein Grundsatz ist Liebe. Teuer erkaufte Menschen. Und wir dürfen sie nicht nach dem Fleische urteilen. Wir dürfen einfach nicht leben, als ob wir nicht im Schatten des Kreuzes stehen. Denn Vers 17, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und was Gott von mir und dir will, ist, dass wir diesen Brüder, diese Schwester in Christus zu sehen beginnen. So sieht Gott ihn, so sieht Gott ihr. Heilig und tadellos. Aber wie gibt es das? Heilig und tadellos. Dieser Brüder, den du gerade geschrieben hast, ist nicht tadellos. Ja, Amen. Aber Gott sieht ihn im Hinblick auf, was er sein wird. Johannes hat es irgendwie so gesagt, die Welt hat noch nicht gesehen, wie wir sein werden. Erkennt ihr, sagt hier, dass wir die Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das ist das Problem. Wir tendieren Menschen nach dem Fleisch zu urteilen und wir tendieren so viele Probleme in der Gemeinde zu haben, denn wir schauen die Menschen nicht angemäß dem, wozu Gott sie berufen hat. Wolfgang, steh auf. Ich möchte ein sichtbares Beispiel hier haben. Schaut mal, Heilige, der Anblick ist herrlich. Das ist der Wolfgang. Wisst ihr, wir lachen ein bisschen. Aber wenn er aufstehen würde, wie er eines Tages aussehen wird, hätten wir uns alle zu Boden begeben jetzt, in Furcht und Zittern. Ganz Platz nehmen. Wir hatten uns alle in Furcht und Zittern zum Boden begeben. Selbst wir, Kinder Gottes. Denn wir sind nicht gewohnt, solche Herrlichkeit zu sehen. Wir haben uns nie geahnt, wie er ausschauen wird. Können wir ihn nach dem Fleisch urteilen? Hier ist eine neue Schöpfung. Erstlinge einer neuen Schöpfung. Ein Mitglied von Gottes Schattenkabinett ist gerade aufgestanden. Sag euch eines. In seinem zukünftigen Leben, wenn er ein Zimmer tritt, werden viele Menschen aufstehen, wenn er eintritt. Kannst du dir das vorstellen? Natürlich, wenn Jesus kommt, dann stehen wir alle auf. Aber viele werden aufstehen, wenn er das Zimmer betritt. Überleg das mal, bevor du einen Urteil über diesen Bruder fällst. Überleg das mal, bevor du ihn hinterrücks kritisierst. Bevor du anhörst verleumderische Bemerkungen über seine Person. Urteilst du ihn nach dem Fleisch? Meinst du wirklich, dass die Liebe Christi am Kreuz so wenig Einfluss auf deinem Leben ausübt? Nein, nein. Die Liebe des Christus drängt uns, zu einem anderen Urteil zu kommen. you bring. Die Liebe des Christus drängt uns dazu, dass wir die Tatsache anerkennen, dass Christus für uns alle gestorben ist und etwas Neues hat begonnen. Und wenn die Liebe des Christus uns drängt, stelle ich vielleicht eine theoretische Frage: Wie viel liebt uns Christus? Und wie sehr empfinden wir seine Liebe für uns? Ich meine, man kann Liebe beschreiben anhand von Vergleichen. Und die Bibel tut das oft. Die Bibel sagt, redet von der Liebe einer Mutter für ihr Kind. Und eine Mutter wird ihr Kind vergessen, bevor Gott uns aufhören könnte zu lieben. Jesus beschrieb seine Liebe mit diesen Worten: Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Ich finde eine wunderbare Beschreibung der Liebe Gottes in Jesus in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17. Wenn du dich fragst, warum er betete, Johannes Kapitel 17, er wollte seine Jünger eine Freude machen. Vers 16. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind und wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass sie aus der Welt wegnimmt, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Vers 21 oder Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir, dass sie auch in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich lieb vor Grundlegung der Welt. Er wollte seine Jünger eine Freude machen. Er will, dass unsere Freude, dass seine Freude in uns vollständig ist. Wie sehr hat Gott uns geliebt, oder wie sehr liebt uns Gott? Das wird gemessen an die Liebe Gottes für seinen Sohn. Das ist ein Thema, das du kaum in modernen Liedern liest. Aus dem Grund habe ich mich mit frohem Herzen zum geistlichen Liederbuch bekehrt. Denn dieses Buch und die alten Lieder stellen öfters dar Gottes Liebe für seinen Sohn. Vernachlässigt das Thema heute. Wie sehr hat der Vater uns geliebt? Liebe Geschwister, gleich wie er seinen Sohn liebt. Und wie sehr liebt er seinen Sohn? Jesus sagt im übertragenen Sinn: Vater, das können Sie gar nicht begreifen. Ich bete, dass Sie mich eines Tages sehen in meiner vorzeitlichen Herrlichkeit, dass Sie eines Tages bezaubert werden von der unvorstellbaren Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, auf dass sie erkennen, wie du mich liebst. Liebe Brüder, liebe Schwester, Gott erweist, und das Wort ist in Römer 5 Präsenz, weil es ist eine gegenwärtige Wirklichkeit ist. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünde waren, für uns gestorben ist. Du brauchst nicht fragen, Gott, aber was hast du getan für mich in letzter Zeit? Manchmal denkt man so, oder? Wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend und in deiner Beziehung mit Gott. Und man zweifelt irgendwie an die Liebe Gottes, wegen gewissen widrigen Umständen. Aber Gott erweist auch gegenwärtig unsere Liebe für uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Das ist, was Paulus sagen wollte. Die Liebe des Christus drängt mich jetzt. Eine vergangene Tatsache, sein Tod am Kreuz, drückt seine Liebe aus. Dass wir das Thema unser Gesang sein in aller Ewigkeit. Aber eines Tages werden wir nicht nur empfinden Liebe auf diese Weise. Eines Tages werden wir den unvorstellbaren Ausmaß und die unbeschreibliche Schönheit seiner Herrlichkeit sehen. Wir werden dastehen mit Mund offen oder da liegen oder ich weiß nicht, wie das sein wird oder da knien mit Mund offen. Sprachlos. Und was wir sehen werden, liebe Brüder und Schwestern, ist, wie sehr Gott ihn liebt. Und dann wird es bei manchen Seelen langsam dämmern. Ah, so sehr liebt er mich. Eines Tages wird die Liebe Gottes sichtbar sein. Der Anblick wird uns traurig machen über jedes Mal, dass wir den Willen Gottes widerstanden haben, Gottes Absichten in unserem Leben vereitelt haben. Die Liebe des Christus drängt uns. Er sagt es in Johannes Kapitel 15 ein bisschen anders. Nachdem er geredet hat von einem fruchtbaren Leben in einer Lebensgemeinschaft mit Christus, ein Leben gekennzeichnet von Frucht und mehr Frucht und viel Frucht unter der liebenden und manchmal schmerzvollen Hand des Weingärtners. Aber vor allem in Lebensgemeinschaft mit dem wahren Weinstock. Er sagt in Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Er will, dass wir Freude im Leben haben. Das lässt sich bei vielen Leuten kaum vereinbaren, diese Begriffe Gebote halten und Freude haben, gell? Ein sogenannter Christ hat mir gesagt, ein Theologe hat mir gesagt, Herr Coleman, Sie reden ständig von Gehorsam. Das Wort mag ich überhaupt nicht. Und auch das Wort Untertan sein und alle diese gesetzlichen Begriffe mag ich überhaupt nicht. Ich rede lieber von Liebe. Naja. Aber Jesus will, dass wir völlig in Freude erleben. Und Freude wird man nur erleben können in dem bewussten Genuss seiner Liebe. Was heißt es, in seiner Liebe zu bleiben? Heißt es, dass Gott mich mehr liebt, wenn ich gerade jetzt mich in einem gehorsamen Zustand befinde? Und er liebt mich dann weniger, wenn ich eine Woche lang nicht so gehorsam bin? Was heißt das, in seiner Liebe zu bleiben? Heißt das, dass man in seiner Liebe ist, wenn man gehorsam ist, und in dem Moment, wo man nicht gehorsam ist, ist man außerhalb seiner Liebe? Nein. Jeder Vater kann dir das erzählen. Oder jeder Hauwegsvater. Es geht nicht hier Liebesentzug. Es geht den Genuss seiner Liebe. Ich habe einen 7-jährigen Schoßkind, ein 7-jähriges Schoßkind. Das Kind ist sehr gerne auf meinem Schoß. Heute hat mich überrascht von hinten. Ich war auf dem Bett gelegen und hat mich von hinten überrascht. Ist geflogen über den Bett und gelandet auf meinen Schoß. Ich hatte mich fast im Krankenhaus geschickt, mein Schoßkind heute. Der ist so gerne auf meinem Schoß, ist, ich glaube, sogar lieber als die anderen Kinder. Aber wenn er etwas angestellt hat, und da ich nicht Gott bin, weiß ich nicht immer, was er angestellt hat, aber wenn er etwas angestellt hat, dann ist er eigenartig. Er kommt ins Zimmer und er schleicht den Tempeten entlang, so bis zur Ecke und dann so bis zur Tür und dann ist er weg. Sonst wäre er gekommen und blumt auf meinen Schoß. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber an seinem Verhalten, da er nicht in meiner Liebe bleibt, weiß ich, dass er meine Gebote nicht gehalten hat. Wisst ihr, es ist unmöglich, in dem Genuss der Liebe Gottes zu bleiben, wenn man willentlich ungehorsam ist. Es ist nicht, dass Gott uns irgendein Gramm weniger liebt. Überhaupt nicht. Nicht einmal ein Milligramm. Gott liebt uns genauso. Du kehrst Gott deinen Rücken. Du kehrst ihm deinen Rücken, und er ist wie die Sonne, er wird deinen Rücken erwärmen. Aber du bist nicht in Genuss seiner Liebe. Johannes schreibt an einer anderen Stelle, dass er will, dass wir in Gemeinschaft miteinander sind. Oder? Schauen wir das an. Wir machen eher Sprungbrettpredigt heute Abend. Ich habe Christoph gesagt, er braucht nichts achten, an wie ich das tue heute Abend. 1. Johannes Kapitel 1. Faszinierende Verse. Solange es erbauend ist, dann ist es im Rahmen von 1. Korinther 14, oder? Und 12. Ich weiß nicht, wann es ihnen gedämmert ist, mit wem sie zu tun hatten. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist offenbar geworden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, was bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und versäume hier nicht das Drama. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, und die schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wann ist ihnen gedämmert, wann wurde es ihnen langsam, schrittweise klar? Philippus sagte, ja, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und einer lag auf der anderen Seite des Tisches. Er war einen Meter weg und er sagt, Philippus, bin ich so lange bei euch? Zeige uns den Vater. Philippus, wer mich gesehen hat, er hat Gott selbst gesehen. Und Johannes, voll Wunder, verwundert über dieses Vorrecht. Leute, sagte er, wir haben ihn gesehen. Ich kann meine Augen schließen heute, ich kann ihn beschreiben. Und wir haben ihn betastet. Leute, ich habe meinen Kopf an seine Brust gelegt und bin sogar da eingeschlafen. Ich kann euch beschreiben, wie er riecht. Ich kenne seine Stimme. Unter 100 Menschen stimmen. Ich kenne seine Stimme. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich rede nicht von einem bloßen Menschen. Ich rede von dem Wort Fleisch geworden. Von dem Wort, das Leben geworden ist für uns. Und ich will was. Ich will, dass ihr Gemeinschaft habt mit uns. Mit der apostolischen Gemeinschaft. Ich will, dass ihr in Gemeinschaft seid mit uns. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit Gott selbst und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wie geht das vor sich? Er sagte, zuerst einmal muss man davon ausgehen, dass in Gemeinschaft zu sein, man seinem Charakter entsprechen muss. Gott ist Licht. Und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, weißt du, dem Tapeten entlang, gell? So lügen wir. Wir tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns ständig von jeder Sünde und von all dem, was Gemeinschaft hindern könnte. Leute, der Teufel hat Sand getan in das Getriebe von vielen Gemeinden. Und sie ist Sünde. Ungerichtete Sünde. Öfters in der Form von fleischlichen Urteilen, Vorurteilen, gegenüber einander. Und vielen anderen Sünden. Ich glaube, man kann dieses Kapitel kaum verstehen, bis man die Verwunderung hört an die Stimme des Apostels. Leute, wisst ihr, mit wem wir Gemeinschaft haben? Was für ein Volk. Bei einer Vorlesung an der Uni in Salzburg habe ich das gehört einmal, was die Sitten waren an der Offizierschule vor etwa 250 Jahren in Österreich. Der junge Offizier, der eingeladen wäre am kaiserlichen Tisch, hatte gewisse Vorschriften, die er nicht brechen dürfte. Er dürfte nicht schneiden am Tischtuch zum Beispiel. Das Ärmel von seinem Uniform ist dazu da. Weißt du, das waren wirklich die Richtlinien. Und man musste nach jedem Schluck Bier den Schaum von dem Schnurrbart abputzen, sofort. Und er durfte nicht die rauen Kraftausdrücke verwenden an dem Tisch, gell? Wieso? Das geziemt kaiserliche Gemeinschaft nicht. Du kannst dich daheim an deine Tischtuch schneiden, wenn du willst. Aber nicht am kaiserlichen Hof. Im schönen Österreich. Felix. Austria. Aber bist du was fröhlicher, glücklicher Österreich? Es gibt nur ein Glück im Leben wirklich. Und Johannes redet davon. Ich will, dass eure Freude vollkommen sei. Und du kannst vollkommene Freude nirgends erleben oder überhaupt nicht erleben, außer Gemeinschaft mit Gott und außer Gemeinschaft mit seinen Heiligen. Du kannst nicht verstimmt sein gegenüber der Gemeinde und in völliger Freude sein. Es gibt ein Problem dann. Problem zu beheben. Wir sind nicht im Lichte. Diese Gemeinschaft genießt man erst dann, wenn man im Lichte wandelt. Und so Jesus sagt in Johannes 15, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt im Genuss meiner Liebe, haltet meine Gebote, und ich will, dass ihr völlige Freude habt. Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wiederum, das Schmiermittel in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, das, was Harmonie und Gemeinschaft ermöglicht, die Liebe des Christus drängt uns, unsere Geschwister anzunehmen als unsere Geschwister. Johannes, in Anlehnung an diesen Ausspruch unseres Herrn, sagt es in seinem Brief: Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Schuldig, getrieben, einander zu lieben. Wie können wir einander lieben? In der Energie von dem Genuss seiner Liebe. Ist das nicht wahr? Die Kraft meiner Liebe für meinen Bruder ist nämlich, dass ich weiß, ich bin von ihm geliebt. Er sagte zu dem, den er liebte: Siehe deine Mutter. Eine andere Stelle, wo das so deutlich wird, Philemon. Philemon, der kleine Brief. Anscheinend hat der Sklave von Philemon, ein wohlhabender, gastfreundlicher, vorbildlicher Christ, der den Geist des Apostels und auch viele Christen erquickt hat in Christus, ist weggelaufen. Ich kenne einen Philemon-Typ. Er ist ein Spitzenmanager bei BASF. Er hat einige tausend Leute, die arbeiten unter ihm. Er hat gerade eine Fabrik gebaut, was seine Aufgabe hat gekostet 500 Millionen Mark. Und sie haben letztes Jahr in ihrem Haus 200 Nächtigungen gehabt. Überleg das, 200 Nächtigungen. Ich habe einmal übernachtet da und ich war einer der Nächtigungen, als ich in der Versammlung gedenkt habe. Überleg das mal, 200 Nächtigungen. Und mit so einem Beruf, und die Frau wirklich eingespannt. Er ist ein wohlhabender Christ, er ist ein Philemon. Und Philemon, ein solcher Christ mit Platz in seinem Leben für andere Leute, ein wirklich Gläubiger, dessen Liebe die Herzen der Heiligen erquickt hatte. Ja, sein Sklave hat ihn vermutlich bestohlen und ist weggelaufen und ist im Gefängnis gelandet in Rom und hat sich da bekehrt durch das Zeugnis des Apostel Paulus. Und Paulus in Rom braucht einen mit der Fähigkeit von diesem Onesimus. Und er schreibt einen Brief an Philemon und bittet darum, dass er Onesimus erlaubt, zurückzukehren nach Rom und Paulus zu dienen. Beachte, wie Paulus und Philemon drängt mit seiner Liebe. Vers 8. Deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, Philemon, ich bin ein Apostel. Was sich geziemt, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte. Der spielt hier ein bisschen mit seinen Emotionen. Jetzt aber auch ein Gefangener, Jesu Christi, ich bitte dich, für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus, der einst unnütz war, hier sein Wortspiel, jetzt aber dir und mir nützlich geworden ist. Denn Onesimus heißt der Nützliche. Er war unnütz einmal, ein untreuer Sklave. Jetzt ist er dir und mir nützlich. Denn ich habe, den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihm, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deswegen für eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, viel mehr aber für dich, sowohl im Fleische als im Herrn, anscheinend aus der gleichen Nationalität. Und hier sein Argument. Wenn du mich für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir zu. Schreib das auf meine grüne Karte. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, Brüder, ich möchte deine froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich es dir geschrieben. Und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Darf ich die Verse wiederum umschreiben? Onesimus hat dir, Philemon, einiges angetan. Unter Umständen bestohlen, ich weiß nicht wie viel. Aber Onesimus ist mein Herz. Ich schicke dir, Philemon, mein Herz. Mein eigenes Kind, du weißt, von welcher Beziehung ich jetzt rede. Mein eigenes Kind, das ich gezeugt habe in meinen Fesseln. Ich schicke ihn zurück. Ich will ihn nicht hier behalten und etwas irgendwie annehmen oder meine apostolische Vollmacht benutzen. Nein, Onesimus, ich möchte, dass du aus Philemon, ich will, dass du aus freien Stücken diesen, deinen und meinen Brüder freigibst, auf dass er mir dienen kann. Philemon, ich bin alt. Ich kann diesen Mann brauchen, für für meinen Dienst. Ich bin übrigens nicht im Gefängnis, weil ich fahrlässig war. Ich bin hier, um das Evangelium zu verteidigen im Auftrag Gottes. Du hast so viele erquickt, Philemon. Erquicke jetzt mein Herz. Philemon, ich brauche dich nicht daran erinnern. Du selbst schuldest mir mit deinem Leben. Ich habe dir Jesus vorgestellt. Du ererbst ewiges Leben wegen meinem Beitrag in deinem Leben. Philemon, wenn du mich für deinen Freund, Philemon, wenn du mich für deinen Gefährte hältst, wenn du irgendwie Liebe und Zuneigung zu mir empfindest, Philemon, wegen dem, was ich für dich getan habe, Philemon, nimm ihn auf, als wäre er mich. Philemon, ich schreibe es mit meinen eigenen Händen. Und jetzt nicht Paulus. O liebe Brüder, o liebe Schwestern, es gibt vielleicht jemanden, er hat dich beleidigt. Du kannst sie nicht riechen. Du bist lieber im vielleicht lieber Gemeinschaft mit anderen Gläubigen in der Gemeinde. Aber Brüder, aber Schwester, wenn du mich Jesus für deinen Gefährte, für deinen Genosse hältst, nimm den geringsten meiner Brüder an, als ob es ich persönlich wäre. Ich schreibe es mit meinen eigenen Händen. Mit meinen eigenen durchbohrten Händen. Schuldet er dich was? Ich werde es bezahlen. Ich habe es bezahlt. Nimm ihn auf, wie du mich annehmen würdest. Er ist mein Ist das nicht, wo wir leben? Im Schatten eines Kreuzes. Ist unser Umgang mit unseren Brüdern, mit unseren teuer erkauften Schwestern von dem Schatten des Kreuzes gekennzeichnet? Oder urteilen wir immer noch nach dem Fleisch? Jesus sagt, ich habe es mit meiner eigenen Hand geschrieben. Ich will es bezahlen. Vergiss ja nicht, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. In Timotheus Kapitel 5 ist ein faszinierende Stelle. Vers 1. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Wir waren an meinem Tisch eines Tages, wir redeten über die Schwierigkeit, die wir manchmal haben im Umgang mit älteren Brüdern. Besonders wenn man einen Blick hat für das Werk des Herrn, man möchte, dass es vorwärts geht, man möchte, dass man alles dran setzt, Menschen zu erreichen und sie in die Gemeinde zu integrieren. Und manche Brüder sitzen da, als ob ihr Beruf wäre, ein Veto einzulegen bei jedem Verbesserungsvorschlag. Wie geht man mit solchen älteren Brüdern um? War unsere Diskussion. Und einige Temperamenten haben sich da geoffenbart am Tisch. Und dann sagte ein Bruder Wolfgang, nein, Brüder, rede nicht so. Wisst ihr, einer der Ältesten in der Versammlung ist mein Vater. Er sagte, Ich stehe tiefer in seinem Schuld als bei irgendeinem anderen Menschen. Er hat den größten Beitrag zu meinem Leben und zu meinem Wandel in Christus geleistet. Und weißt du, was mir klar geworden ist, wenn ich rede mit diesem Bruder Horst oder mit diesem anderen Bruder? Mein Vater sitzt am Tisch. Und er ist auch einer der Ältesten. Und ich habe gelernt in dem Bruder Horst und in diesem anderen Bruder und einem anderen Bruder, ich habe gelernt, meinen Vater zu sehen. Das hat mich bewegt. Er hat es begriffen. Fahre einen alten, älteren Bruder nicht hart an. Nein, rede zu ihm als ein Vater. Und ein jüngerer Mann, das ist dein Bruder. Es ist nicht dein Gegner, dein Widersacher in der Gemeinde, dein Konkurrenz. Das ist dein Bruder. Eine ältere Frau, es gibt eine ältere Frau, sie ist 75 Jahre alt, in der Versammlung in St. Johann, und wenn ich immer sie sehe, ich küsse sie. Und es ist ganz, sie ist meine Mutter. Ich empfinde es wirklich so. Wir nennen sie Omi, und sie ist die Omi unserer Kinder, und ich küsse nicht alle Frauen, ich tue das in Italien, die haben das besonders gern. Die alte Frauen in der Versammlung, wenn du dich verabschiedest nach einer Bibelwoche, dann geht's los. Gell? Und es geht natürlich auch bei den Brüdern so, und sie sind nicht so genau in Süditalien mit dem Rasieren. Gell? They're okay, wenn sie einen regelrechten Bart hätten, aber sie haben etwa 3 Tage Bartwuchs. Und ein Bruder war verzweifelt nachher, er sollte mitfahren nach Kalabrien und ist geblieben in Puglia. Und wir sind zurückgekommen und er sagte verzweifelt, Fred, ich habe mich endgültig 3-mal von dieser Gemeinde verabschiedet. Stell dir vor, wenn 300 Brüder dich küssen. 3-mal. Ja, ältere Schwester, wie Mütter. Du in Süditalien, ich küsse keine jüngere Schwester. Das geht nicht. Die jüngere Frauen als Schwester und damit alle Koscher. Brüder, passt auf, wie du denkst über diese Frau, die du siehst auf der Freizeit. Sie ist nicht nur eine junge Frau, sie ist deine Schwester. Ich glaube, die Botschaft heute Abend ist eine offensichtliche. Dort im Schatten eines Kreuzes stehen wir. Und das Kreuz hat seinen Schatten geworfen auf alle von uns. Ich muss lernen, ein Wort aus meinem Vokabular auszuschneiden, deswegen. Das kleine, furchtbare Wort, aber. Oh ja, Wolfgang, der ist ein sehr lieber Bruder. Er tut sich ziemlich viel an. Er studiert die Bibel so viel. Aber, jetzt kannst du alles vergessen, was ich vor dem Aber gesagt habe. Das ist nicht, was ich sagen wollte. Das war nur, den Wolfgang, komm hier, du. Ich werde dich wirklich heute Abend mit dir bewegen. Ich sage, Wolfgang ist so ein lieber Bruder, gell? Der ist so hingegeben. Und er studiert seine Bibel so sehr. Aber, das ist was er sieht. Und wenn Zungen Messer wären, wer hätte schon überlebt? Ich habe bemerkt in der Arbeit in Hallein vor etwa 5 Jahren, etwas, es gibt einen toten Hund in der Arbeit. Leute hatten sich bekehrt, es war vorangegangen und meine Verantwortung in der Gegend war irgendwie die Evangelisation anzukurbeln. Auf einmal alles war beim Stillstand und ist nichts weitergegangen. Ich habe bemerkt, ich komme in die Gruppe manchmal und ich lehre, Und es wird gar nicht abgenommen, was ich sage. So, ich habe gedacht, und dann einer der Brüder hat so gesagt, na ja, Fred, ja, vielleicht sollte ein anderer darüber reden. Ich weiß gar nicht, ob das akzeptiert wäre, wenn du es sagst. Ich dachte, was ist hier los? So, ich habe den Ehemann von dem Problem zum Abendessen eingeladen und gesagt, Wilfried, sag mir, was ist hier los? Er sagte, Fred, du möchtest Macht ausüben über Leute. Ich sagte, oh wirklich? Kannst du mir ein sachliches Beispiel anführen? Und er saß da für etwa 10 Minuten, mundtot. Er sagte, ich habe kein sachliches Beispiel. Und dann ist es einfach klar geworden, dass seine Frau, zuerst unter den Frauen, aber dann natürlich, es hat auch weitere Kreise gezogen, hat er gewisse Vermutungen und Kritiken an meine Person geäußert und verbreitet. Und stattdessen, dass sie gesagt haben, du musst das beweisen, was du jetzt behauptest gegen einen Ältesten, haben sie das in mehr oder weniger, sie kann ihn nicht riechen. Ja? 2 Jahre lang, liebe Leute, in einem Ort mit 16.000 Einwohnern, war die Arbeit stillgelegt. Und bis das bereinigt wurde, das heißt, bis wir diese Füchsen ausgeräuchert haben aus ihrer Hölle, sie ist nicht gläubig und sie gibt es jetzt zu. Sie war nie gläubig. Sie tat, als ob sie gläubig war. Und was ihr missfallen hat, war der Botschaft des Gehorsams. Das mag sie nicht. Aber liebe Brüder und Schwestern, es hat uns 2 Jahre gekostet. Wir haben das früher gelernt in der Medizin, dass es gefährlich ist, Zeit zu verlieren bei einem Patienten. Eine Zeit zu verlieren bei einem Patienten kostet ihn Lebenskraft und Chancen und Genesung. Eine falsche Therapie kostet kostbare Zeit und Schwung in der Genesung eines Patienten. Wir haben unseren Schwung verloren. In einer ganzen, für uns wichtigen Kleinstadt, unseren ganzen Schwung. Weißt du, Gott möchte diese Helena erretten. Es sind nicht viele Christen da, die dort das Evangelium verkündigen. Ihr ist gelungen, dort mit ihrer Zunge alles lahm zu legen für 2 Jahre. So, ich wiederhole. Wir stehen im Schatten des Kreuzes. Und die Liebe des Christus drängt uns zu einem Urteil. Wir sind nicht Individualisten. Wir sollen nicht sein. Wir haben Christen in der Versammlung, sie kommen in die Versammlung und sie meinen, wir sollen ihnen mit Dankbarkeit begrüßen, dass sie jetzt ihren Platz einnehmen in der Gemeinde. Ja? Sie sind christliche Beamte. Anwesenheit ist Hauptsache. Ja? Brauchst nur da sein. Und du musst dankbar sein. Ich bin da heute. Gewaltig, ja? Das ist einfach gewaltig. Individualisten. Aber die Liebe des Christus drängt uns, Individualismus abzulegen. Wir sind eins, wir sind alle eins. Fuß des Kreuzes. Und zweitens, es ist die Liebe des Christus, die uns drängt, einander anzunehmen. Jesus redet zu uns durch Brot und Kelch und durch so viele Hinweise und Gesten seiner Freundschaft. Er sagte, hältst du mich für deine Genossen? Bin ich dein Freund? Dann nimm den Bruder an. Nimm die Schwester an. als du mich annehmen würdest. Oh, wie würden wir uns darum reißen, heute Abend einen Sessel frei zu machen für Jesus. Oh, Herr Jesus, bitte, nimm meinen Platz. Herr Jesus, kann ich Ihnen einen Cola holen? Ich schreibe es auf meine grüne Karte. Oh, wie würden wir, wie Paulus und Paulus Begriff benutzen, vorangehen in Ehrerbietung. Wenn wir nur sehen würden, wir sind in Christus. Und eines Tages wird er sagen, insofern du hast das dem geringsten meiner Brüder getan. Beachte das. Nicht dem größten meiner Brüder. Oh, wenn Billy Graham hier wäre. Oh, vielleicht in diesem Kreis wäre es nicht so gut. Aber, aber in meinem Kreis würde man sagen, oh, Dr. Graham, bitte nimm Platz, würde man sagen. Aber auch so, irgendeiner Straßenmensch, so halb bekehrt, weißt du, torkelt hier ein und mit seiner Bibel hier und sagt, Servus. Und Jesus sagt was, insofern du hast es ihm getan, hast du es mir getan. Die Gefahr ist recht groß bei diesen bekannten Christen, weißt du, diese Superchristen, dass wir es tun, weil wir tun es für sie. Ja? So Paulus muss sagen, Philemon, wenn du mich für dein Genosse hältst, dann nimm ihn an. Ich vertraue, dass diese Worte beherzigt werden. Sie sind dringend notwendig in fast jeder Gemeinde.